Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen im Namen der International Christlichen Botschaft Jerusalem vom Schweizer Zweig. Ich könnte jetzt euch fragen, ich war ja schon mal da und habe die Botschaft vorgestellt und ich könnte jetzt da einen Wettbewerb machen, wer weiß noch etwas davon. Also die Internationale Christliche Botschaft wurde 1980 gegründet, als das israelische Parlament Jerusalem als die ungeteilte und ewige Hauptstadt verkündete. Die arabisch-islamischen Staaten verurteilten diesen Schritt und verhängten ein Ölembargo. Die 13 bereits in Jerusalem ansässigen Botschaften verlegten ihren Sitz sofort von Jerusalem nach Tel Aviv. Um 1980 waren 1000 Christen in Jerusalem und feierten das Laubhüttenfest. Und diese Leute sagten, wenn schon alle Botschaften weggehen, sagen wir Christen, wir gründen eine Botschaft in Jerusalem. Und das wurde dann gegründet am 30. September 1980. Also sie wurde gegründet zum Ziel, Christen mit Israel zu vernetzen. Die Bekämpfung vom Antisemitismus, Veranstaltungen und Events. Wir haben das Laubhüttenfest. Wir sehen dann am Schluss noch etwas über dieses Laubhüttenfest. Oder wir organisieren Reisen nach Israel, um den Leuten etwas von Israel schmackhaft zu machen. Wir haben auch Jesaja 40, das als Slogan tröstet, tröstet mein Volk. Und dieses tröstet, tröstet mein Volk, das ist an uns gerichtet, an uns Christen. Gott sagt ja nicht zum Volk Israel, tröstet, tröstet mein Volk, sondern er sagt es uns Christen. Und wir haben diese Aufgabe, sie zu trösten, sie zu ermutigen. Ich war letzten Herbst an der Grenze zu Libanon und da sieht man, wenn man von diesem Kibbutz aus auf die libanesische Seite schaut, überall die schwarzen Fahnen. Das heißt von der Hisbollah. Und da sagte uns dieser Mann im Kibbutz, wir haben eine Superarmee. Und wenn etwas ist, in einer Viertelstunde steht die Armee in unserem Kibbutz und verteidigt uns. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist gut, dass ihr so eine Superarmee habt. Das ist wirklich ein Geschenk. Aber ich weiß, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Dann fragte ich ihn, darf ich noch für dich beten? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gebetet, dass dieser Hüter Israels, der nicht schläft und nicht schlummert, über diesem Kibbutz, über diesen Leuten ist. Dann liefen ihm die Tränen über die Wangen. Und er sagte zu mir, ich bin kein religiöser Jude. Aber das hat jetzt mein Herz berührt. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, sie zu reizen, diesen Gott wieder kennenzulernen, ihn zu lieben und zurück zu diesem Gott zu kommen. Also wir betreiben ja viele Sozialarbeit in Israel, zum Beispiel die Betreuung von Holocaust-Überlebenden. Wir haben zusammen mit einer israelischen Organisation in Haifa ein Altersheim, wo viele Holocaust-Überlebende leben und ihren Lebensabend verbringen können. Und da ist wirklich schön, wie die Leute da erleben, wie Gott sie versorgt. Oder wie sie haben zum Beispiel einen Wettbewerb gemacht, die Schönheitskönigin der Holocaust-Überlebenden. Und wir haben die Schönheitskönigin gesehen, sie ist wirklich eine Schönheit. Dann haben wir auch Betreuung zu Hause, so wie bei uns die Spitex, dass Leute zu Hause betreut werden. Oder wir waren auch letzten Herbst, das ist jetzt an der Grenze zu Gaza, dort haben wir diesen Schutzbunker aufgestellt. Wir konnten im letzten Jahr von der Schweiz 7 solche Bunker aufstellen an der Grenze zu Gaza, weil an der Grenze zu Gaza dieser Kibbutz, der heißt Magen, der ist so nah, 1 Kilometer vom Gazastreifen weg. Wenn eine Rakete geschossen wird, haben sie 5 Sekunden, um in Deckung zu gehen. Und die meisten können da nicht nach Hause rennen, und darum hat es viele solche Bunker in den Dörfern oder in diesen Kibbutz, damit die Leute Schutz finden. Letztes Jahr konnten wir auch 3 solche Löschanhänger finanzieren von der Schweiz aus. Weil es war ja vom Gaza her kamen sehr viel Ballone oder Drachen mit Feuer. Und wenn man weiß, in Israel ist ja alles trocken und sofort, wenn Feuer kommt, brennt alles. Und so können sie mit diesen Anhänger schnell in das Gebiet fahren, wo es brennt. Als letztes Jahr, als wir dort waren im Herbst, waren wirklich alle Felder waren schwarz und die Bäume waren verbrannt. Und die Landwirte, die dort arbeiten, die müssen immer am Morgen zuerst fragen, dürfen wir aufs Feld? Und die Sicherheitsbeamten sagen ja oder sagen nein. Dann haben wir auch die Alia, das ist die Rückkehr der Juden von überall. Also bis Ende 2018 haben wir 141.722 Juden geholfen, nach Israel zu kommen. Im Moment sind wir vor allem mit den äthiopischen Juden. Wir haben die Zusage gemacht, dass wir von der christlichen Botschaft Jerusalem 1.000 Juden von Äthiopien zurückbringen. Und das ist eine große finanzielle Sache. Aber wir vertrauen, dass Gott uns da führt. Dann ein weiteres. Wir haben die Jesaja 62 Gebetsinitiative. Da heißt es ja, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt. Und wir versenden diesen Gebetsbrief immer für den ersten Mittwoch im Monat. Da wird über die ganze Welt wird da gebetet. Alle Niederlassungen, die bekommen diesen Gebetsbrief und versenden ihn. Und wenn jemand von euch diesen Gebetsbrief auch gerne möchte und mit uns einstimmen will in dieses Gebet, kann er sich dann in einer Liste eintragen. Als nächstes zeige ich euch ein Video. Es ist zwar in Englisch, aber ich habe vieles erklärt davon und ihr werdet da ein bisschen mehr mitkommen in diese Arbeit der Botschaft.
In 1980, the Israeli parliament passed a law declaring a united Jerusalem as the eternal capital of the state of Israel. Threatened by the Arab League with an oil embargo, national embassies in Jerusalem closed their doors. That same year, Christians from around the world gathered in Jerusalem to celebrate the Feast of Tabernacles. Sensing the isolation of the Israeli people, the participants and leaders of this gathering decided to establish the International Christian Embassy in Jerusalem.
The International Christian Embassy Jerusalem is since more than 40 years right here in Jerusalem to connect the global church with the nation of Israel. For many Jewish people throughout the centuries, the only face of Christianity what they experienced was the ugly face of anti-Semitism, of Christians persecuting the Jewish people wherever they found them. As Christian Embassy, we are here in Israel to show a new face of the church, a new face of Jesus Christ to the Jewish people. We are here to affirm to Israel and to the nation that God is a covenant-keeping God, that God is a God who didn't abandon his people, but that he's faithful to every single promise which he has made to Abraham, Isaac, and Jacob.
What an amazing thought that when everyone was abandoning Israel, Christians stepped in and said, we will stand with Israel and we will have an embassy in Jerusalem.
More than 30 years, the International Christian Embassy Jerusalem is reaching out all over the land, from the north to the south, from the east to the west, to reach those people that are in need. And these people are, of course, the Jewish people who live in this land, but we've also been reaching out to the Christian Arab, to the Muslims, to the Bedouin, and to the Druze that are part of the population of Israel. Relationships, to foster reconciliation, and to reach out with God's love by responding to the social needs that come across our desk every single day. Through the projects that we do, we hope to provide a better future for the people of Israel and to reach out with hope to those who need it most.
With representation in more than 80 countries around the globe, the ICEJ is actively working to be the connection of the Christian Church worldwide to Israel.
Folks, you know, what concerns me, there's a lot of things spoken around the world, and they're not always the truth. What I love about the Christian Embassy is everything is based on God's holy word. And that's why I am here to support this ministry. I want to encourage you as well. I want to encourage you to support it, because it's the word of God that sets the captive free.
Through our publications, TV programs, digital media platforms, and annual events such as the celebration of the Feast of Tabernacles, we are providing resources and opportunity for the church to connect and engage in being an active part of what God is doing today in the nation of Israel.
You know, the truth is, the work of the ICJ is more important now than it's ever been. With Israel at the eye of the Middle East storm, we must stand with Israel and we must stand with the Jewish people to see God move in our generation right here in the land.
To say that we want to reach every country in the world, it's not just a saying, it's a mandate from God that we are to reach into every nation of the world, find those willing to represent their nation and stand with Israel in these days. It's prophetic, it's significant, and it's absolutely world-changing.
You to find out more how you can connect yourself or your church with the nation of Israel. I look forward to hearing from you.
To learn more about how you can connect with what God is doing today in Israel, visit our website at www.icej.tv.
Das schöne Gebäude, das wir gesehen haben, war bis vor kurzem unser Gebäude in Jerusalem. Leider mussten wir jetzt das Gebäude verlassen und sind jetzt an einem neuen Ort. Aber wir haben ja das Thema fürs Laubhüttenfest New Beginnings. Und das wurde ja schon länger, bevor wir wussten, dass wir das Gebäude verlassen mussten, wurde dieses Thema New Beginnings angesetzt. Und Gott hat da schon zuvor etwas geplant, bevor wir es wussten. Jetzt freue ich mich, dass Moimir Kallus, der Vizepräsident für internationale Angelegenheiten, zu uns spricht. Moimir ist in der kommunistischen Tschechoslowakei aufgewachsen. Während seinem Mathematikstudium in der Karls-Universität in Prag besuchte er eine evangelische Kirche und kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Später wurde er Pastor und übersetzte unter anderem große Evangelisten wie Billy Graham, Reinhard Bonnke. Er war professioneller Übersetzer, Dolmetscher. Dann 1995 gründete er die Zweigstelle in der Tschechei. Und seit 2017 ist er nun in Jerusalem. Moimir lebt mit seiner Frau Lucy und seiner Tochter in der Tschechoslowakei, aber auch noch in Jerusalem. Also er pendelt immer oder in der ganzen Schweiz, Welt rum. He?
Including.
Und ist jetzt Schweiz. Einmal in der Schweiz. Ja, ich bitte dich.
Ja. Vielen Dank. Kann man mich hören? So? Hab's angeschaltet? Okay, danke. Also, einen guten Abend und Shabbat Shalom. Toda rabba kol ha'shirim yafim. Es ist ein besonderes Vorrecht für mich, hier zu stehen und über die Zeit oder die Zeiten zu sprechen. Wir wissen ja alle, dass die Zeiten sich ändern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich das vor etwa 30 Jahren erlebt habe, als der eiserne Vorhang fiel. Plötzlich vom Tag zum anderen konnten wir frei reisen. Einige meiner ersten Reisen führten dann übrigens in die Schweiz. Und wir konnten frei sprechen, reden, unsere Meinung äußern. Wir konnten frei evangelisieren. Und so viel hat sich damals geändert. Nicht alle haben alle Änderungen gut bestanden. Es bedeutet immer, wenn es Änderungen gibt, es kann auch schwierig sein. Aber es war ja plötzlich alles anders. Und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt eine Generation später auch in einer Aufbruchszeit leben, wo sich vieles ändert. Ich kann nur die Flüchtlingskrise nennen oder anderen Krisen oder Naturkatastrophen oder die Wahl von Präsident Trump. Einige sagen, dass es auch eine Naturkatastrophe ist. Und also vieles ändert sich wieder und wir müssen uns irgendwie darauf vorbereiten. Und was sollen wir tun? Jede Änderung bringt ja auch Ungewissheit, Unsicherheit und ruft auch dementsprechend Ängste hervor. Und die Frage ist, was wir als bibelgläubige Leute damit anfangen können. Ich möchte zum Anfang Worte eines weisen Mannes zitieren, der schon vor Hunderten von Jahren in Jerusalem lebte und Folgendes über die Zeiten schrieb. Ich zitiere aus vom Buch des Predigers, Kapitel 3. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und dann fährt er fort und spricht über verschiedenste Zeiten. Zum Beispiel, es gibt Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Es gibt Zeit fürs Steine werfen und Zeit für Steine sammeln. Es gibt Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz verschiedene Zeiten. Es sind ganz entgegengesetzte Prozesse. Und das bedeutet, dass auch unser Leben sich ändern kann. Es ist nie hier geschrieben, dass es uns immer gut und besser geht, dass unser Leben immer besser wird. Es können auch im Privatleben, auch im Leben der Länder und der ganzen Welt gute Zeiten geben und schwierige Zeiten geben. Aber eins können wir aus diesem Zusammenhang, aus diesen Worten doch nehmen. Etwas ändert sich nicht. Einer ändert sich nicht. Es gibt einen, in dem keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten gibt. Der Herr hat alles in seinen Händen. Der Herr hat alles unter seiner Kontrolle. Er ist von den Ereignissen dieser Welt überhaupt nicht überrascht. Er hat alles in seiner Hand. Und wenn wir unser Vertrauen auf ihn gelegt haben, wenn wir ihn unser Vater nennen dürfen, dann können wir auch wissen, dass wir, was auch immer kommen mag, dass wir in guten Händen sind, dass der Herr alles unter Kontrolle hat. Also das ist so das Grundsätzliche, was man über die sich ändernden Zeiten auch sagen kann. Jetzt aber gibt es auch ganz klare Zeiten, die irgendwie mit Israel oder mit dem Nahen Osten verbunden sind. Zum Beispiel gerade diese Woche hat der Menschenrechtsrat der UNO in Genf, ich glaube, 5 oder 7 Resolutionen gegen Israel abgestimmt, trotz Proteste einiger vernünftigen Nationen, aber doch die Mehrheit der Nationen, wie zum Beispiel Kuba und Venezuela und Nordkorea, die haben alle Israel für die angebliche Verletzung der Menschenrechte verurteilt. Und es gibt, wenn man das näher verfolgt, eine wirkliche Obsession mit Israel auf diesen Gremien in der UNO. Und das ist ganz interessant. Und wer hätte das sagen können noch vor 100 Jahren, dass Israel so ein großes Thema sein wird? Etwa vor 150 Jahren wusste kaum jemand, wo Jerusalem liegt. Das war überhaupt so eine verschollene Stadt irgendwo im Osmanischen Reich. Niemand hatte Interesse daran. Und heute lesen wir, hören wir von den Medien über Israel jeden Tag. Und das ist schon merkwürdig. Und merkwürdig ist, dass es ist das gleiche Volk, die gleiche Nation, das gleiche Land, über das wir in der Bibel lesen. Und das ist schon ein Zeichen, dass es irgendwie wichtig ist. Und für uns, die wir ja die Bibel lesen, ist es auch wichtig, dass wir verstehen, worum es da geht. Und wenn wir auch die Zeit verstehen wollen, dann haben wir ein gutes Beispiel. Wir könnten wie die Söhne Issachar sein, von denen geschrieben steht, dass sie die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Und das ist mein Anliegen, dass wir zusammen heute irgendwie die Zeiten verstehen. Und nicht nur verstehen, es geht nicht nur um so abstraktes Verstehen, sondern dass wir auch wissen, was wir tun sollen. Wie ist das irgendwie mit uns da hier verbunden? Weil es zeigt sich, dass Israel und die Nationen verbunden sind, dass da ein Zusammenhang besteht. Und ich möchte Sie in eine kleine Bibelarbeit heute Abend hineinnehmen und wir wollen das, was über Israel in der Bibel geschrieben steht, anhand von einem Wort studieren. Es ist ein kleines Wort, ein Bindewort eigentlich. Auf Deutsch heißt es bis oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ihr könnt das auch selber nachlesen. Ich werde nur 2 Stellen nehmen, aber es gibt in der Bibel viele ähnliche Stellen, die eigentlich über die Wiederherstellung Israels berichten. Und dieses Wort bis, bedeutet, dass es im Laufe der Zeit einen Zeitpunkt gibt, wo sich die Dinge ändern, wo eine Änderung stattfindet. Ich kann das ganz klar illustrieren auf einem praktischen Beispiel. Wer von euch war schon in Israel? Ich würde schätzen, dass die meisten, ja. Also denn, ihr wisst ja auch, was der Sherut ist. Das ist dieser Sammeltaxi, mit dem man bequemlich von Jerusalem, vom Flughafen nach Jerusalem reisen kann. Es hat ja 10 Plätze, man gibt die Adresse an und man wird dorthin gebracht, wo man will, wie mit einem Taxi, aber es ist viel billiger. Hat jemand schon diesen Sherut benutzt? Ja, okay, dann wissen Sie auch den Nachteil. Denn der Nachteil nämlich besteht darin, dass es da keinen Zeitplan gibt. Man steigt ein, aber der Fahrer wartet bis, und hier kommt das Wort, wartet bis alle 10 Plätze besetzt sind. Und je nachdem, ob Sie der erste Passagier oder der 9. sind, da kann man auch recht lange warten. Und ich habe es selber erlebt und ich kann euch sagen, dass nach 30 oder 40 Minuten, wenn noch immer der Bus nicht voll ist, fängt man, also wenigstens ich, fange ich zu beten und zu meine Augen zu dem Gebäude richten und hoffen, dass doch auch weitere Passagiere um 3 Uhr morgens aus dem Gebäude hinausgehen und auch wie ich nach Jerusalem wollen. Und es mag erscheinen, dass wir da für ewig bleiben werden, dass wir ja nie vom Flughafen weg werden und dass es ja für ewig dauern wird. So hat man das Gefühl. Aber es gibt ja dieses Wort bis. Und das bedeutet, dass es eben nicht für ewig sein wird, dass es der Zeitpunkt kommt, wenn der letzte Passagier einsteigt und dann fährt man los. Dann ändert sich alles. Ich übertreibe ein bisschen, aber mein Punkt ist, ich glaube, klar. Wenn Gott sagt, dass etwas dauert bis, dann bedeutet es, dass dieser Zustand nicht für ewig bestimmt ist, sondern dass es auch eine Änderung in der entsprechenden Sache geben wird. Und das erste Zitat, der erste Vers kommt vom Römerbrief 11, Vers 25, wo Paulus sagt, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Also da spricht man über den geistlichen Zustand Israels. Paulus nennt das eine Verstockung hier. Aber im Gegensatz zu der Lehre der Kirche für Jahrhunderte, die meinte, dass Israel für ewig verworfen sei vom Gott, Paulus sagt etwas ganz anderes. Paulus sagt, dass dieser Zustand, praktisch dieses Urteil über Israel, nur für eine bestimmte Zeit andauern will. Die Zeit ist lange, viele Jahrhunderte, aber es wird ein Ende nehmen. Und das ist eigentlich schon eine Voraussage der Wiederherstellung Israels, über die ich sprechen möchte. Es zeigt auch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Israel und den Nationen. Weil die Bedingungen, die hier genannt wird, heißt, die Vollzahl oder die Fülle der Nationen sollen hineinkommen. Wohin denn? In das Reich Gottes. Seit 2000 Jahren, als Jesus einen neuen Weg durch sein Opfer auf dem Kreuz und seine Auferstehung geöffnet hat, kommen nicht nur Juden, sondern eben auch die Nationen in das Reich Gottes hinein, durch den neuen Weg. Es hat natürlich im Israel, in Jerusalem angefangen, dann über Judäa und Samaria, das ist noch immer Israel, Land Israel, aber dann ging es hinaus zu Kleinasien und weiter. Und zum Beispiel der Paulus, der wollte eigentlich mit dem Evangelium nach Osten, nach Asien. Aber der Geist Gottes verhinderte ihn und stattdessen schickte ihm eine Vision eines Europäers. Der Mann aus Mazedonien bat Paulus um Hilfe. Und so ist Evangelium nach Europa gekommen. Und dann von Europa weiter in alle Richtungen praktisch, nach Amerika, nach Afrika, nach Asien, bis zu den Pazifischen Inseln. Die befinden sich ja gleich gegenüber Jerusalem, auf dem anderen Ende der Welt. Und so hat sich das Evangelium über die Erdkugel verbreitet. Und heute, ja, oder in den letzten Jahrzehnten, kommen mehr Leute in das Reich Gottes hinein als je zuvor in der Geschichte. Wenn ich das in Europa sage, dann sehen mich einige Leute skeptisch gegenüber und ich kann das verstehen. Aber ich kann euch sagen, dass Europa eigentlich nur eine Ausnahme ist. Hier sehen wir am wenigsten davon, was der Herr heute durch seinen Geist in der ganzen Welt tut. Es gibt Nationen, wo die Zahl der Christen, der wiedergeborenen Christen, über 30, 40, sogar 50% hinausgeht. Zum Beispiel in Südkorea, noch nach dem Zweiten Weltkrieg war es kein christliches Land, nur etwa 3% von Christen. Heute mindestens 30%. Und Christentum ist eine große Kraft so in Südkorea. In China wird geschätzt, dass es dort zwischen 70 und 100 Millionen wiedergeborene Christen gibt. Es gibt auch in Indien zwar nur 3 oder 5%, aber das sind immerhin 30 oder 50 Millionen Menschen. In Afrika, in vielen Regierungen sitzen wiedergeborene Christen, die sind Regierungsmitglieder, Außenminister oder sogar Präsidenten. Einer der Staaten, die diese Woche eigentlich heute gegen eine der schändlichen Resolutionen gegen Israel gestimmt haben, war der Vertreter von Togo. Togo ist ein Land in Westafrika, wo die Christen eine gewisse Kraft haben. Der zweite Staat, der die Botschaft nach Jerusalem verlegte im vorigen Jahr, war Guatemala. Guatemala hat einen gläubigen Präsidenten und mehr als 50% der Bevölkerung sind wiedergeborene Christen. Oder heute Brasilien. Der Bolsonaro ist auch durch die christlichen Leute gewählt worden und er hat sogleich versprochen, dass er die Botschaft auch verlegen wird. Und Brasilien hat heute auch gegen die Resolution gestimmt. Es gibt Nationen in den Pazifischen Inseln, die auch regelmäßig für Israel in der UNO stimmen, weil sie eben christliche Mehrheit haben. Also das hat schon sogar politische Konsequenzen. Aber das Wichtigste ist, dass Evangelium die Kraft hat, ganze Gesellschaft zu verändern. Und das sehen wir in manchen Ländern. Nur in Europa sehen wir eben wenig davon. Und das ist vielleicht auch ein Anreiz für Europa, erneut zu beten, dass wir das große Erbe auch zurückgewinnen hier in Europa. Wunderbare Dinge geschehen in der arabischen Welt. Ich habe viele Geschichten gehört über Leute, denen Jesus auf eine übernatürliche Art und Weise erschienen ist. Die haben Visionen und Träume. Es sind in großem Umlauf Verse wie Jesaja 19, das ist das Kapitel, wo über die Straße von Ägypten über Israel nach Assyrien die Rede ist. Und es gibt Leute, die in Ägypten beten dafür. Es gibt Leute, die in Nordirak und Nordostsyrien dafür beten und die zum Glauben kommen. Und die segnen Israel und die beten für den Tag, wenn Israel der Segen zwischen diesen beiden Teilen der arabischen Welt sein wird. Unglaubliche Dinge. In den Medien wird wenig davon berichtet. Das ist ein anderes Problem. Aber große Dinge geschehen heute in diesem Umfeld von Israel. Also Evangelium ist um die ganze Welt gekommen. Und die Frage ist natürlich, wann wird die Fülle erreicht? Und das weiß keiner. Keiner weiß den Tag, und ich werde Ihnen auch keinen Tag nennen, wann Jesus zurückkommt. Er selbst weiß das nicht, nur der Vater. Aber gleichzeitig, Jesus sagt uns auch, dass wir doch Zeichen der Zeit verstehen sollen. Und dass wir also etwas von der Natur lernen können. Da sagt er, von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Und von der Natur kann jeder die Zeichen lesen, auch hier und in jedem Land. Und so sollten wir auch die Zeichen der Zeit lesen. Wenn schon so viele Nationen vom Evangelium erreicht worden sind, dann bedeutet es, dass wahrscheinlich die Zeit nahe kommt, wann Gott mit dem jüdischen Volk und mit Israel wieder etwas machen wird. Und wenn wir tatsächlich nach Israel kommen, dann sehen wir das mit unseren Augen. Wir leben in einer Generation, die sieht, was viele Generationen von uns nicht gesehen haben und sich nicht überhaupt vorstellen konnten. Nach 2000 Jahren ist das jüdische Volk wieder in das Land ihrer Väter zurückgekehrt, hat den Staat wieder gegründet. Und der Staat ist heute ein starker Staat, der einfach hochentwickelt ist, der alle Kriege gewonnen hat gegen die Mehrheit der Feinde. Und das ist schon an und für sich eine Sensation. Wir sehen heute, wie viele prophetische Worte in Erfüllung gehen. Ich werde ein paar Worte zitieren, so dass wir wissen, was eigentlich wir sehen können als Gläubige, wenn wir nach Israel heute kommen. Jeremia 31 sagt: Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf den fernen Inseln und sprecht: Der, der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Also zuerst mal, das, was in Israel geschieht, gilt auch für die Nationen. Es soll verkündet werden in aller Welt, weil Gott mit dem, was er mit Israel tut, ein Zeichen setzt für alle Völker. Also das ist schon ein Grund, warum wir interessiert sein sollten. Und es wird hier auch gesagt, dass der Herr selbst einmal Israel zerstreut hat. Das ist sein Werk, auch um unseres Segens willen, aber dass er Israel auch wieder sammeln wird. Das ist auch wieder sein Werk. Und er, wie Jesaja sagt, sammelt Israel tatsächlich aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten und aus dem Westen. Heute sehen wir das ganz praktisch. In Israel gibt es Juden, die vielleicht aus 100 Nationen zurückgekommen sind, und die sprechen jede mögliche Sprache. Alles Mögliche kann man dort hören. Aus dem Norden, wenn man auf die Karte schaut, liegt die ehemalige Sowjetunion. Aus Russland und den anderen Sowjetrepubliken sind über die letzten 30 Jahre mehr als 1 Million Juden nach Israel ausgewandert. Das allein ist mehr als die Anzahl der Juden, die damals beim Exodus vom Ägypten waren. Da schätzt man nach den Zahlen der Bibel, da gab es etwa 600.000 Männer plus Frauen und Kinder, also etwas über 1 Million Menschen. Und das ist genau, was Jeremia auch vorausgesagt hat, der in Kapitel 16 sagt: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern es wird gesagt, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat, aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Das ist tatsächlich der Fall. Und das ist ganz interessant. Jeremia sagt, dass dieser Prozess der Rückkehr der Juden in ihr Land von größerer Bedeutung sein wird als der Exodus aus Ägypten. Wobei Exodus aus Ägypten doch das Definierende ist für das jüdische Volk. Sie erinnern daran jedes Jahr beim Passafest, dass sie Sklaven in Ägypten waren und der Herr hat sie herausgeführt. Und jetzt passiert etwas, das auch auf das, die jüdische Kommunität einen größeren Einfluss sein haben wird als dieser Exodus aus Ägypten. Und es ist tatsächlich so, wenn die Juden heute in Israel leben, die sehen die Wunder rund um sich jeden Tag. Der erste Premierminister für Israel, David Ben-Gurion, sagte ja damals, dass wenn man ein Realist in Israel sein möchte, muss man an Wunder glauben. Anders geht es nicht. Amos sagt, sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Das geschieht genauso. Es gibt Städte, die für tausende von Jahren verwüstet lagen, niemand wohnte dort. Zum Beispiel Shiloh. Shiloh, der Ort, wo die Bundeslade für 369 Jahre war, zur Zeit Samuels und da lesen wir in der Bibel, das war dann völlig verwüstet. Erst seit etwa 30 Jahren gibt es dort wieder eine blühende jüdische Stadt. Man kann dort hingehen und auch den Ort besichtigen, wo die Bundeslade war. Das entspricht genau den Dimensionen, wo es damals war. Das Land wurde zum blühenden Garten. Die Wüste blüht. Die Weinberge werden wieder aufgebaut und gepflanzt auf den Bergen Samarias. Und der Wein ist übrigens sehr gut. So vieles geht in Erfüllung, dass es sehr schwer ist, die Hand Gottes darin nicht zu sehen. Schon einmal die hebräische Sprache, wieder ein Wunder. Das war eine tote Sprache, die nur zum Gebet genutzt war, wie Lateinisch. Aber ein Mann wurde erweckt vom Gott im 19. Jahrhundert. Er hieß Eliezer ben Yehuda. Und er hat eigenhändig der hebräischen Sprache wieder Leben eingeflößt. Er hat sie zur Grammatik erfunden, aber die alte, antike Sprache ist so wiederbelebt worden, dass die Kinder, die heute auf den Straßen Jerusalems laufen, die sprechen die gleiche Sprache wie Jesaja. Er könnte sie verstehen. Natürlich, es ist ein bisschen modernisiert worden, aber es ist immerhin die gleiche Sprache. Und die Juden, die für 2000 Jahre verstreut waren in alle Welt, die hatten keine gemeinsame Sprache, die hatten keine Regierung, die hatten kein Land. Die leben jetzt wieder im Land, das von der Bibel beschrieben ist, das Land, von dem Gott sagte, Abraham, ich will dir das Land geben, die leben wieder dort. Die leben in den Städten, die sprechen die biblische Sprache und die ganze Welt ist gegen sie. Also das ist ja schon etwas Präzedenzloses. Keine andere Nation hat jemals in der Geschichte der Menschheit so etwas Ähnliches gelebt. Und das ist für uns sicherlich ein Zeichen, dass Gott hier am Werk ist. Und warum er am Werk ist? Weil die Fülle der Nationen ja vielleicht noch nicht erreicht, aber bald erreicht sein wird. Und das ist eben der Zusammenhang zwischen den Nationen und Israel. Aber am Anfang im Römerbrief war ja die Rede über die Verstockung Israels oder den geistlichen Zustand. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wie ist das mit dem? Und da kommt ein anderer Vers aus Matthäus-Evangelium, am Ende des 23. Kapitels war Jesus das Urteil über Jerusalem verkündet und an die Juden sagt er Folgendes. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis, und wieder dieses Wörtchen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also zuerst mal wieder, Jesus sagt nicht, dass die Juden ihn nie wiedersehen werden. Also keine Ersatztheologie. Er sagt nur, dass es eine gewisse Zeit dauern wird, aber dass der Zeitpunkt kommt. Und was ist dann die Bedingung? Was ist das, worauf Jesus wartet? Die Juden sollen etwas sagen gegenüber Jesus. Und sie sollten sagen, gepriesen sei der, der kommt. Und das mag wie eine fromme Phrase klingen, aber wenn wir das richtig verstehen wollen, dann sollen wir das zurück ins Hebräische übersetzen. Dann ist das ganz klar. Gepriesen sei der, der kommt, heißt auf Hebräisch einfach Baruch Haba. Und Baruch Haba ist eine geläufige Phrase im modernen Hebräischen. Und wenn euch zum Beispiel jemand in Israel zum Abendessen einlädt, dann kommt ihr zu diesem Haus, der Gastgeber öffnet die Tür. Und was sagt er? Baruch Haba oder Baruchim Habaim im Plural. Das bedeutet einfach willkommen. Wir erwarten euch. Kommt rein, ihr seid willkommen. Und das ist genau, was Jesus von seinem Volk erwartet. Sie sollen ihn willkommen heißen in der Nation. Und ehrlich gesagt, wir sind noch nicht da. Jesus ist noch nicht willkommen oder völlig willkommen in seinem Volk. Aber wir können auch sagen, dass wir doch eine gewisse Entwicklung beobachten können. Vor Jahren, der Name Jesus war ein Tabu in der israelischen Gesellschaft. Es ist nicht mehr ganz so. Über Jesus werden Bücher von jüdischen Akademikern geschrieben. Es gab vor etwa 2 Jahren eine hochinteressante Ausstellung im Israel-Museum in Jerusalem. Das hieß Jesus in jüdischer Art, in jüdischer Kunst. Und da waren viele Bilder von jüdischen Künstlern dargestellt, die sich mit der Person Jesu auseinandergesetzt haben. Hochinteressant, verschiedenste Vorstellungen, aber für mich interessant waren 2 Punkte. Zum einen, viele Juden haben sich oder die Geschichte der jüdischen Nation mit dem Leiden Jesu identifiziert. Da gab es ein Bild, wo die aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Juden in Gaskammern gingen und dann ein Nazi-Offizier hat Jesus an die Hand genommen und vom Kreuz ihn zusammen mit den Juden ins Gaskammer geschickt. Und das zeigt, dass wenn die Juden über das Leiden Jesu hören, es kann sich sehr leicht verbinden mit der eigenen Geschichte. Und die Juden sind des Leidens ihres Volkes in der Geschichte sehr gut bewusst. Und das ist ja ein Verknüpfungspunkt. Und es ist auch übrigens ganz biblisch, weil es gibt Stellen in Jesaja zum Beispiel, wo man über den Knecht Gottes spricht. Und es gibt 2 mögliche Auslegungen. Es geht um Jesus, um den Messias. Es geht auch um das Volk Israel. Das Schicksal ist wirklich verbunden. Und da gab es noch ein interessantes Bild vom auferstandenen Jesus, der vor dem Hintergrund des Landes Israel gezeichnet war. Und für den Künstler war das auch eine Botschaft, dass so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so auch das Land Israel und die Nation Israel von den Aschen des Holocaust auferstanden ist. Also auch dort kann man eine Verbindung finden. Und das finde ich ganz interessant und das zeigt, dass es eigentlich nicht schwierig ist für die Juden, das zu verstehen. Nur der Schleier muss weg von ihrem Verstand oder von ihrem Gesicht. Und das kann Gott auch machen. Und wir wissen, dass er das auch tun wird. Weil warum können wir so sicher sein? Wenn Gott schon so viele prophetische Worte wortwörtlich, buchstäblich erfüllt hat oder erfüllt in unseren Tagen, wie ich das zitiert habe, von der Rückkehr der Juden, von dem Ausbau des Landes, dann wird er auch die anderen Worte in Erfüllung bringen. Zum Beispiel in Zacharia 12 sagt er über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden mich ansehen, denn sie durchbohrt haben. Das ist für mich ein klares Bild einer nationalweiten Buße und einer Umkehr in der Nation. Das ist die notwendige Bedingung, so dass das Volk Israel auch an Jesus sagen kann, Baruch Haba, du bist unter uns willkommen. Und es gibt noch ein Zeichen. Es gibt die Bewegung der messianischen Juden. Und das ist auch etwas, das hier es nicht gab für 2000 Jahre fast. Nur die erste Gemeinde waren ja alle Juden, die an Jesus glaubten als ihren Messias. Aber dann später, es gab immer schon gläubige Juden, aber die waren Katholiker oder evangelisch oder so Teil der Gemeinde aus den Nationen praktisch. Heute gibt es Juden, die sich als Juden identifizieren, aber die an Jesus glauben als den Messias. Als der Staat Israel vor 70 Jahren ausgerufen wurde, lebten vielleicht 9 Familien gläubiger Juden im Land Israel. Heute, nach der letzten Schätzung, gibt es über 30.000 messianische Juden, zum Teil in zweiten, dritten, vierten Generation. Es ist immerhin nur weniger als 1%, aber doch eine klare Entwicklung. So, das sind die ersten Früchte, die auch garantieren, dass die Fülle auch kommen wird. Also, Israel, ganz Israel wird errettet werden, das wissen wir. Und wir leben in einer Generation, wann vieles davon schon in Erfüllung geht. Das sind die Zeiten, die wir ganz klar sehen können. Und wenn Sie ein Flugticket kaufen und wie ich am Montag nach Israel fliegen, dann können Sie das prüfen vor Ort. Und was bedeutet das für uns? Was sollen wir denn tun? Also, 2 Sachen. Wenn wir Erweckung in Israel sehen möchten, dann, wir wissen, dass Israel auf die Fülle der Nationen wartet. Deshalb müssen wir hinausgehen und das Evangelium verkünden. Das ist ganz klar. Mission in Herisau, in der Schweiz, in Europa oder wo auch immer ist eine Voraussetzung für die Erweckung Israels. Darum geht hin und verkündet das Evangelium. Und das Zweite, wir sollten beten. Wir sollten unterstützen, was Gott selbst mit seinem geliebten Volk tut. Er ruft uns, und ich glaube, wir als die Gemeinde aus den Nationen haben eine wichtige Rolle dabei. Wie schon erwähnt, Jesaja 40 wendet sich an uns, nicht an das jüdische Volk, wenn Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk, sondern an jemanden, der seine Stimme auch hört und auch in die Tat umsetzen will. Wenn Jesaja diese Worte vor hunderten von Jahren schrieb, dann gab es kaum jemanden, der diese Rolle wahrnehmen konnte. Aber heute gibt es, und das ist vielleicht der Grund, warum das Evangelium rund um die ganze Welt ging, weil Gott hat jetzt in jeder Nation Leute, die seine Stimme hören und die auch gehorchen und die das Volk Israel trösten. Und in Jesaja 62 steht, ihr habe Wächter auf deine Mauern gestellt, ihr Rufen verstummt nicht, weder am Tag noch in der Nacht. Ihr Wächter sollt den Herrn an Jerusalem erinnern. Gönnt euch keine Rast und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem zum Ruhme macht auf Erden. Jesaja 62, Vers 6 und 7. Also das finde ich merkwürdig. Der Herr tut das selbst. Aber er sucht Wächter, er sucht Beter, die das unterstützen und die ihn an Jerusalem erinnern. Hat ja Gott ein schlechtes Gedächtnis oder was? Warum soll er an seine eigenen Worte erinnert werden? Warum sollten wir ihm sogar keine Ruhe geben? Ich glaube, der Herr möchte, dass wir, indem wir beten, indem wir die Worte an Gott zurückgeben, dass wir etwas von seiner Eifersucht, von seiner Leidenschaft zu seinem geliebten Volk auch verspüren. Er möchte, dass wir seinen Herzschlag spüren. Und das wird uns verändern und das wird auch einen Segen über uns bringen. Also verkündet das Wort und betet für Jerusalem, bis der Herr alles zur Erfüllung bringt. Möge der Herr euch alle darin segnen. Vielen Dank. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Ich werde auch antworten, was ich will.
Also ich habe einen Konflikt, der bei mir immer wieder auftaucht, diese Prophetien beziehen, die sich nicht zuerst an die Leute in der Verbannung, oder kann man das prophetisch einfach weiterziehen? Das kam schon öfters bei mir auf, diese Frage, und ich verstehe das nicht so ganz.
Ja, also ich halte mich bewusst zurück bei der Auslegung von verschiedenen Prophetien. Es ist auch so kontrovers manchmal. Welche denn konkret? Das ist ja.
Jesaja. Ja. Vor der Verbannung oder die Leute waren noch nicht zurück.
Ja. Also es ist auch. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesaja sagt, dass der Herr wird das Volk zweimal zurückbringen nach Land. Also ob es vor der Verbannung, vor der ersten Verbannung, also nach Babylon, vor oder nach war, das ist auch eigentlich nicht so ausschlaggebend, weil die prophetischen Worte nach meiner Meinung von einem zweiten Exodus und Rückkehr sprechen. Und dann der Unterschied ist auch, dass beim ersten bei der ersten Rückkehr gab es ja nur ein Land, von wo die Juden zurückgekehrt sind, nämlich Babylon. Und dann gibt es ausdrücklich, dass bei dem zweiten Mal Gott die Juden aus dem Norden, Süden, Osten und Westen, aus allen Ländern, aus allen Inseln zurückbringen wird. Und so etwas ist nie vorher in der Geschichte passiert. Also das ist ein Zeichen für mich, dass diese Worte für diese Zeit bestimmt sind. Und so zum Beispiel, ich habe auch Amos 9 zitiert, da sagt er, dass die Juden jetzt in das Land gepflanzt sein werden und dass er sie nie wieder vom Land wegbringt. Also dass kein weiterer Exil kommen wird. Und wenn man das von der Bibel richtig versteht, warum mussten die Juden ins Exil? Das war wegen ihrer Ungehorsams. Also das bedeutet, wenn sie jetzt schon für die Dauer hier im Lande bleiben sollen, dann bedeutet das implizit, dass es auch eine geistliche Erweckung unter ihnen geben muss. Sonst hätten sie wieder ins Exil gehen müssen, weil wegen Ungehorsams Gottes Urteil bleibt immer. Also das ist auch so ein Punkt, ja. 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 Wir ein bisschen überraschenderweise mussten das Gebäude, wo wir für 22 Jahre waren, verlassen. Wir haben das immer gemietet von der Regierung der Elfenbeinküste. Und wir verstehen nicht ganz die Gründe, aber eines steht fest, dass nach 25 Jahren ein Mieter in Israel gewisse zusätzliche Rechte erwirbt und es wäre dann fast unmöglich, uns aus dem Gebäude zu verweisen. Also das kann ein Grund sein, es können andere Gründe, also das steht schon fest, wir sind ausgezogen, haben einen neuen Ort, wir mieten jetzt einen ganzen Stock in einem Bürogebäude in Talpiot, nicht weit von dem ursprünglichen Ort, und wir sind eben am Umzug, also dann richten wir das rein. Ja. Ja. Das ist sehr einfach. Es reicht, wenn Sie uns schreiben, über den schweizerischen Zweig zum Beispiel. Wir können das einrichten, ja. Wir organisieren die Besuche sind möglich, sind sogar erwünscht. Und ich würde sogar sagen, bei einer kleineren Gruppe ist es noch einfacher. Und Sie können dann leicht ins Gespräch mit den Überlebenden kommen. Also es muss nur organisiert werden, weil wir so Zeitplanung ist wichtig dabei und so weiter. Aber es ist möglich. Vor der Reise möglichst ja mit einem zeitlichen Abstand. Ich kann gleich sagen, dass am Freitagabend und Samstag es nicht möglich ist. Wir wollen Ihnen Ruhe geben, aber sonst ist das kein Problem. Und wir haben die Judith, die das betreut, die ist nach Haifa eigentlich umgezogen mit ihrer Familie. Also sie ist vor Ort und kann das noch leichter organisieren.
Ich habe noch einmal eine Frage, aber ich weiß nicht, ob die passt.
Also was ich nicht rate, ist mit einem Auto mit israelischem Kennzeichen in diese Gebiete zu fahren. Das ist wirklich gefährlich. Das Beste ist, einen arabischen Taxi zu nehmen oder mit einem arabischen Bus hinzufahren. Wenn Sie als Touristen zu erkennen sind, dann ist es insbesondere in Jericho oder Bethlehem ist es eigentlich nicht allzu gefährlich. Man muss doch aufpassen, aber mit einem arabischen entweder Bus, Taxi oder Freund oder so. Ja, das sollten Sie eigentlich befreunden. Ja. So. Bitte schön. Ja, ja. Ja.
Das ist mal vielleicht der reine Akt, der sehr viel Resonanz in der Welt erzeugt hat. Mhm. Und dann der zweite ist es gerade heute gekommen, wir wissen, dass er das Gebiet der Golanhöhen also jetzt sich hinter diese Annexion gestellt hat und damit die Welt wieder provoziert hat. Mhm. Jetzt, wie beurteilen Sie solche Vorgänge oder so?
Ja, also ich beurteile die Reaktion der Welt nicht, oder das ist nicht mein Anliegen. Ich bin der Meinung, dass was Präsident Trump gemacht hat, in beiden Fällen eigentlich der Realität entspricht. Und ich halte es für ganz verdreht, dass die Welt zum Beispiel Jerusalem nicht als die Hauptstadt Israels anerkennt. Es können noch Debatten geben, ob ganzes Jerusalem als unteilbare Stadt oder ob Westjerusalem, das ist ganz unumstritten, eine Hauptstadt Israels dort ist der Sitz der Regierung, des Parlaments, des Präsidenten. Also das ist hier wie in einem jeden anderen Land, und es ist ganz ungewöhnlich, dass die Gemeinschaft der Nationen das nicht anerkennt. Also dann, ich glaube, dass Präsident Trump hat in diesem Falle etwas in Gang gesetzt und dass vielleicht auch andere Staaten dem folgen werden. Guatemala war das bisher einzige Land, aber ich weiß zum Beispiel über einige osteuropäische Länder, die sich bemühen, also gegen den Druck der EU doch auch den gleichen Schritt zu gehen. Und ich halte das für vernünftig, auch politisch, auch für die Palästinenser, weil es ihnen eigentlich zeigt, dass wenn sie nicht kompromissbereit sind, dann werden sie immer nur verlieren. Weil während die ganze Welt nur ihre Argumente vertritt, dann haben sie keinen Anreiz, etwa Kompromisse zu machen. Und auch es zeigt, dass Israel in der Frage Jerusalems nie Kompromiss bereit ist zu machen, weil es eben so wichtig für sie ist. Also dann halte ich das, dass es eigentlich dem Frieden helfen kann. Und über die Golanhöhen, das ist auch eigentlich Faktum. Und wenn jemand dort ist und die Situation sieht, dann ist es auch ganz verständlich, dass Israel es nicht sich leisten kann, die Golanhöhen an Syrien zurückgeben. Und zwar auch nicht zu der Zeit, als Syrien noch ein Staat war. Heute herrscht völliger Chaos dort. Und die Iraner möchten da an der Grenze sich befestigen. Also unter diesen Zuständen wäre es ein Selbstmord Israels. Wiederum, wenn etwas diese Realität anerkennt, kann das helfen, vielleicht, dass auch andere Staaten dem folgen werden. Also ich halte das für ganz positiv.
Herzlichen Dank.
Haben wir schon applaudiert? Ja. Danke.